Als Bestätigung für Gottes Unterstützung wollte er seine Herrlichkeit sehen. Das war für Mose wie, wenn du mir deine Herrlichkeit zeigst, dann glaube ich, dass du mit mir bist. Und Gott hat Mose geantwortet, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Und die Herrlichkeit des Herrn zog an Mose vorüber und Mose war nie wieder derselbe. Geht es uns nicht oft ähnlich mit solchen Zweifeln? Kennt ihr diese Situation aus eurem Leben? Also ich schon. Immer wieder, insbesondere wenn es um größere Entscheidungen geht, habe ich das Gefühl, ich muss mich um alles selbst kümmern. Die Aufgaben sind zu groß. Mein Vertrauen in Gott schwindet. Ich habe dann das Gefühl, von Gott im Stich gelassen zu werden. Ich unterstelle ihm, er interessiert sich nicht für mich. Er könnte zwar eingreifen, will aber nicht. Oder noch schlimmer, er will, kann aber nicht. Vor circa 7 Jahren sagte ich zu meinem Chef, damals in der Schweiz, ich würde gern mal in ein anderes Land ziehen. 2 Jahre später kam mein Chef zu mir und sagte, stell dich schon mal drauf ein, demnächst in Mannheim zu arbeiten. Boom, das saß. Ich haderte. Ich hätte mir überall fast vorstellen können, hinzugehen, aber nicht Mannheim. Offensichtlich hatte Gott nicht verstanden, wie ich mir das vorstellte. Also fing ich an, mich selbst drum zu kümmern. Wenn Gott nicht macht, muss ich halt. So ähnlich wie Jona, der nicht nach Ninive wollte. Zum Glück kam es dann nicht so weit, dass Gott einen Walfisch schicken musste, um mich nach Mannheim zu bringen. Rückblickend muss ich sagen, Gottes Plan war perfekt. Aber ich habe Gott nicht zugetraut, dass er einen perfekten Plan für mich hat. Auch für uns als ganze Familie, nicht nur für mich persönlich. Ich habe an der Beziehung zwischen Gott und mir gezweifelt und ich habe ihm falsche Eigenschaften angehängt. Ich habe ihn klein gemacht. Die meisten Probleme und Krisen, mit denen wir täglich kämpfen, lassen sich tatsächlich zurückführen auf Schwierigkeiten in unserer Gottesbeziehung. Die Ursache für eine problematische Gottesbeziehung wiederum liegt oft in falschen Vorstellungen von den Eigenschaften Gottes, also unserem Gottesbild. Ich verliere mein Vertrauen in Gott, weil ich klein von ihm denke. Und damit unsere Beziehung zu Gott gesund ist, braucht es die richtige Vorstellung davon, wer und wie Gott denn eigentlich ist. Das ist der erste Grund, warum wir uns heute Morgen mit der Herrlichkeit des Herrn beschäftigen. Damit unser Gottesbild wieder zurechtgerückt wird. Es gibt noch einen zweiten Grund. Heute leben wir in einer unglaublichen Welt. Es ging der Menschheit als Ganzes noch nie so gut wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Besonders in der westlichen Hemisphäre. Wir vergessen viel zu schnell, wie stark Technik, Gesellschaft, Wohlstand sich in den letzten Jahrzehnten verändert haben und damit auch uns verändert haben und unser Leben. Wenn wir messen, wie sich der Wohlstand über die letzten 2000 Jahre verändert hat, sehen wir folgendes Bild. In den ersten 1800 Jahren seit Christus hat sich fast nichts verändert, aber in den letzten 200 Jahren, boom, explosionsartig. Das sieht nicht nur dramatisch aus, das ist tatsächlich dramatisch. Es hat sich so viel verändert in kurzer Zeit. Folgendes Beispiel zeigt diese Veränderungen in den letzten 150 Jahren deutlich und auch für uns greifbar. Wenn wir die wöchentliche Arbeitszeit, das ist die blaue Kurve, die nach links abgelesen werden kann, in Deutschland anschauen, so erhalten wir folgendes Bild. Also links ist die Arbeitszeit pro Woche, rechts die Anzahl Urlaubstage pro Woche, so im Schnitt. In Deutschland seht ihr, dass wir von 80 Stunden pro Woche arbeiten, 7 Tage die Woche, uns verändert haben Richtung 35 bis 40 Stunden in 5 Tagen oder sogar in 4 in manchen Fällen. Urlaub war vor über 100 Jahren ein Fremdwort und heute haben wir 30 plus Tage Urlaub pro Jahr. Deutschland ist übrigens Weltmeister mit Urlaub und Feiertagen. Also wir arbeiten so wenig wie noch nie, haben so viel Urlaub wie noch nie. Eigentlich müsste es uns besser gehen als je zuvor. Wir haben allen Grund, dauerhaft glücklich und zufrieden zu sein. Einzelschicksale mit Grund zur Klage mögen vorkommen, sollten aber eine Ausnahme darstellen. Hingegen, wenn ich mein Umfeld betrachte, nehme ich etwas komplett anderes wahr. Viele Menschen sind unzufrieden mit sich selbst, mit ihrem Alltag, mit den Mitmenschen, mit Politik, mit Flüchtlingen, kurzum mit Gott und der Welt. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Und vor lauter Angst, unseren Wohlstand wieder zu verlieren oder mit zu vielen anderen Menschen teilen zu müssen, können wir ihn gar nicht mehr genießen. Die sogenannte Bedürfnispyramide von Maslow hilft uns, das Phänomen zu verstehen. Maslow sagt, unsere Bedürfnisse ändern sich, sobald wir sie befriedigt haben. Die unterste Ebene, also die elementarsten Bedürfnisse, sind physiologischer Art. Essen, Trinken, Schlafen. Wenn wir diese abgedeckt haben, dann sehen wir uns nach physischer Sicherheit, nach einem Dach über dem Kopf, nach Arbeit. Anschließend wollen die sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Beziehungen, Freundschaft, Liebe. Diese drei Ebenen sind sogenannte Defizitbedürfnisse. Wenn wir sie nicht abgedeckt haben, haben wir das Gefühl, wir leiden Mangel. Die vierte Stufe definiert den Wunsch nach mentaler, körperlicher Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit, Wichtigkeit. Wir lechzen nach Anerkennung. Erhalten wir diese, so erreichen wir die oberste Stufe. Hier suchen wir nach Selbstverwirklichung und Sinnhaftigkeit. Je besser es uns geht und je mehr unsere grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sind, desto wichtiger werden die Sinnfragen. Warum lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum gibt es überhaupt Menschen auf der Erde, die nach dem Sinn des Lebens fragen? Viele Menschen haben den Sinn ihres Lebens noch nicht entdeckt oder sie verlieren ihn immer wieder aus den Augen. Und keinen Sinn zu sehen in seinem eigenen Leben oder noch schlimmer, einem falschen Sinn hinterherzulaufen, ist ein furchtbar fruchtbarer Boden für Lebenskrisen. Also, solange sich Menschen um ihre tägliche Nahrung oder ihre physische Sicherheit bemühen müssen, haben sie gar keine Zeit und keinen Bedarf, über solch philosophische Fragen wie den Sinn des Lebens nachzudenken. Ein Flüchtling kommt hierher auf der Suche nach physischer Unversehrtheit. Wir hingegen haben Angst, dass der Flüchtling hier vor Ort Anlass dazu gibt, dass wir unsere Statussymbole verlieren. Unser Wohlstand zwingt uns sogar sozusagen zur Sinnsuche. Was grundsätzlich eigentlich eine gute Sache ist. Jeder von uns sollte den Sinn des Lebens verstanden haben. Warum also hat Gott dich geschaffen? Es gibt ein großes Problem bei der Beantwortung dieser Frage. Nämlich die allgemeine Lehrmeinung über den Sinn des Lebens ist in einer totalen Sackgasse gelandet. Die modernen Philosophen sind überhaupt keine Hilfe bei der Suche nach diesem Sinn. Seit etwa 150 Jahren versuchen sie uns, den Sinn des Lebens sogar regelrecht auszutreiben. Nietzsche erklärte Gott für tot. Das heißt inexistent. Albert Camus hat später daraus abgeleitet, dass die menschliche Existenz eine hoffnungslose Absurdität darstellt. Camus vergleicht uns Menschen mit dem mythologischen Sisyphos. Der arme Kerl muss einen schweren Stein den Berg hinaufrollen. Immer wieder aufs Neue, weil kaum kommt er oben an oder meint, oben anzukommen, rollt der Stein wieder hinunter. Und Camus sagt, unser Leben gleicht einer Sisyphus-Aufgabe, eigentlich einem sinnlosen Unterfangen, ohne Zweck, ohne Erfolg. Und hätte Sisyphus eines Tages doch Erfolg, nämlich dass er denn mit dem Stein oben ankommt und der Stein oben bleibt, so wäre seine Daseinsberechtigung, sein Zweck, sein Sinn kommt weg, kommt abhanden. Und er hat eigentlich dann erst recht keinen Sinn mehr, weil es ihm langweilig wird und sein Leben wird komplett sinnlos. Und deshalb kommt Camus zum Schluss, wenn Gott tot ist, sprich nicht existiert, dann muss das Leben insgesamt sinnlos sein. Diesen Verlust hat ihn geschmerzt. Das Leben zu verlieren ist keine große Sache, aber zu sehen, wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird, ist unerträglich. Also sogar er hat damit gehadert, dass er eigentlich drauf kommt, wenn es keinen Gott gibt, macht das Leben überhaupt keinen Sinn. Dennoch hat er diesen Verlust als logische Konsequenz seiner Argumentation akzeptiert. Wir leben in einer hoffnungslosen Welt und tun dennoch so, als hätte es sie einen Sinn. Wir Menschen gehen Tag für Tag unserer Arbeit nach, erledigen unsere Pflichten, nehmen uns wichtig, als wüssten wir nicht, dass wir bald sterben werden und unser Treiben völlig vergebens ist. Zusammenfassend können wir sagen, aus weltlicher Sicht lässt sich keinen höheren Sinn für unsere Existenz finden. Was machen die Philosophen daraus? Sisyphos soll versuchen, glückliche Momente beim Steinrollen zu genießen. Ich weiß nicht genau, wie er sich das vorstellt, aber das Einzige, was bleibt, ist ein zeitlich begrenzter Sinn, der darin liegt, die eigenen Glücksgefühle zu maximieren. Interessant ist, dass König Salomo schon vor 3000 Jahren zu genau derselben Erkenntnis gekommen ist. Nachdem er die Menschen intensiv beobachtet hatte, schrieb er in Prediger 5,17: Eins habe ich begriffen. Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt bei aller Mühe, denn das ist sein einziger Lohn. Also, der Sinn deines Lebens ist, iss und trink und genieß das Leben. Salomo spricht hier allerdings nicht von Gottes Volk, sondern von Menschen, die nicht an Gott glauben. Seine Schlussfolgerung zu Ende des Predigerbuches lautet schließlich in Prediger 12,8: Alles ist vergänglich und vergeblich, alles ist völlig sinnlos. Salomo kommt also 3000 Jahre vor den ganzen Horden von aufklärerischen Philosophen zum Schluss, dass das Leben für Menschen, die Gott nicht kennen, keinen Sinn haben kann, und empfiehlt ihnen, Glücksmomente zu sammeln. Ich frage dich, wärst du mit einem solchen Weltbild zufrieden? Gemäß der Aufklärung ist dein Leben sinnlos, aber du überlistest dich selbst und redest dir ein, dass der Sinn deines Lebens einfach darin besteht, deine Glücksgefühle, Glücksmomente zu maximieren. Am Ende deines Lebens blickst du darauf zurück und kommst dann zum Schluss, vermutlich, leider hat es nichts gebracht. Also ich persönlich bin damit nicht zufrieden. Mir ist das zu wenig. Ich brauche mehr. Ich gebe mein Leben nicht für ein paar Glückskekse hin. Wenn wir in der Bibel nach dem Sinn des Lebens forschen, entdecken wir in Epheser 1,11: Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Das ist die biblische Daseinsberechtigung für dich und mich. Unsere Lebensaufgabe ist tatsächlich, Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen. Das hört sich vielleicht erstmal nicht dramatisch oder schwierig an, aber ich glaube, viele von uns tun sich tatsächlich etwas schwer damit, das konkret umzusetzen. Ich sehe zwei Schritte, wie wir das angehen sollten. Erstens, wir müssen Gottes Herrlichkeit erkennen. Wenn wir Gottes Herrlichkeit nicht erkennen, dann ist es schwer, sie sichtbar zu machen, weil du dann nicht so genau weißt, was du jetzt sichtbar machen sollst. Zweitens, tatsächlich dieses sichtbar machen. Das können wir auf ganz verschiedene Arten und Weisen tun. Das ist also der zweite Grund, warum wir uns mit der Herrlichkeit des Herrn beschäftigen sollen. Die Herrlichkeit des Herrn sichtbar machen ist Gottes Aufgabe für unser Leben. Deshalb, dafür hat er uns geschaffen. Der Sinn unseres Lebens ist, dass wir Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Gott hat uns Menschen dafür geschaffen, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Also ist sie die Grundlage unseres Lebens und unseres Glaubens. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit ihr beschäftigen. In letzter Zeit haben wir immer wieder Predigten gehört, die sich mehr mit dem zweiten Punkt beschäftigt haben, dieses Sichtbarmachen. Deshalb werde ich heute fokussieren auf den ersten Teil. Erkennen, was ist seine Herrlichkeit? Die Herrlichkeit des Herrn ist unbeschreiblich. Gottes Eigenschaften übersteigen alles. Aufgrund unseres Bemühens, Suchen und Strebens werden wir nie zu einem umfassenden Verständnis Gottes gelangen können. Unser großes Problem ist, dass wir trotz aller Weisheit, die wir haben, von uns aus schlicht nicht fähig sind. Alle unsere höchsten Gedanken sind niemals ausreichend, um seine Herrlichkeit in der ganzen Fülle zu beschreiben. Sie kann schlicht nicht in Worte gefasst werden. Wie können wir trotzdem eine gewisse Vorstellung von Gottes Größe erhalten? Wir können zwei Dinge tun. Erstens, wir befreien uns von allen Gedanken, die uns Gott klein oder begrenzt erscheinen lassen. Und zweitens, wir bringen Gott mit Mächten und Gewalten in Verbindung, die wir als groß erachten. Also, Herr mit dem Großen, weg mit dem Kleinen. Und genau das tut Jesaja im Kapitel 40 von seinem Buch, wo er Gottes Größe beschreibt. Jesaja hat diesen Text geschrieben, inspiriert von Gott, um das Volk Israel, das im Exil war in Babylonien, zu trösten. Er will, dass die Israeliten sich erinnern, wie groß, mächtig, gütig, herrlich, barmherzig ihr Gott ist, damit sie im Exil nicht in Selbstmitleid und Depressionen versinken. Da Gottes Größe in unseren Verstand in jedem Fall komplett überfordert, verwendet Jesaja Vergleiche, die wenigstens eine Idee davon geben, von Gottes Größe. In Vers 12 schreibt Jesaja: Wer kann die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Wer kann die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Wer kann die Erdmassen in Eimer abfüllen? Wer kann die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Natürlich sind das rhetorische Fragen. Die Antwort lautet: Niemand außer Gott, der Herr. Er hat die Welt erschaffen. Er kann die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen. Teste mal, wie viel Wasser du mit deiner hohlen Hand fassen kannst. Wenn du einen Deziliter schaffst, hast du schon eine sehr große Hand. In Gottes Hand passen die Wassermassen der Meere. Er kann die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen. Er kann die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen. Kennst du die Größe deiner Handspanne? Meine Handspanne ist 21 cm, ziemlich genau. Dies zu wissen ist sehr hilfreich, weil damit kann ich so Distanzen von 20 cm bis 2 Meter ziemlich genau abmessen. Im Vergleich zu diesen 21 cm ist der Himmel ein bisschen groß. Er kann die Weite des Himmels mit seiner Handspanne bestimmen. Er kann die Erdmassen in Eimer abfüllen. Ich kann auch ein bisschen Erde in Eimer abfüllen. Auch Heiko hat in letzter Zeit ziemlich viel Erde herumgeschaufelt in seinem Garten. Gott aber kann die Erdmassen in Eimer abfüllen. Ich habe nachgeschaut. Die Erde wiegt oder hat eine Masse von 6 Trilliarden Tonnen. So, könnt ihr mal überlegen, wie viele Nullen das sind. Das sind ziemlich viele Eimer, kann ich euch sagen. Für Gott kein Problem. Er kann die Erdmassen in Eimer abfüllen. Er kann die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen. Versucht das mal, eine Waage zu finden, auf der die Berge und die Hügel Platz haben. Also diese Waage hier hat schon mal die richtige Antwort. Oh mein Gott. Er kann die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen. Es ist, wie wenn Gott sagt: Schaut euch die Werke an, die ich getan habe. Wer kann etwas Vergleichbares tun? Wer sonst hätte die Welt erschaffen können? Keiner außer mir. Siehe, ich bin dein herrlicher Gott. Geh raus, staune, verändere deine Perspektive, klettere auf einen Berg, so wie Webers. Fahr aufs Meer hinaus, wirf einen Blick durch ein Mikroskop oder durch ein Teleskop. Wir haben im Urlaub Parasailing gemacht, also am Fallschirm hinter einem Boot hergezogen zu werden. Da bist du plötzlich 100 Meter über dem Meer und kriegst eine völlig andere Perspektive, als was du vorher gesehen hast. Auf YouTube könnt ihr mal suchen, dieses Video, Powers of 10 oder 10 hoch. Das dauert ungefähr 10 Minuten, deshalb ist es zu lang, um es euch heute hier zu zeigen. Aber schaut es euch mal an. Das gibt einen super Eindruck davon, wie herrlich Gott die Welt geschaffen hat. All diese Verse aus Jesaja sind super geeignet, um sie auswendig zu lernen und sie in Gebeten zu verwenden. Sie sind eine gute Hilfestellung, um Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. In Vers 15 und 17 fährt Jesaja fort: In Gottes Augen sind die Völker wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn kein Gewicht. Diese Bilder muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Völker der Erde sind wie ein Tropfen im Eimer. Gemeint ist natürlich ein voller Eimer. Wie ist denn ein Tropfen in einem vollen Eimer? nicht erkennbar. Nicht zu unterscheiden von seiner Umgebung, verschwindend klein. Problemlos ersetzbar durch andere Tropfen. Es hat viele davon. Gottes Reich ist groß, bedeutsam. Die irdischen Reiche hingegen sind unbedeutsam. Gerade in Zeiten von bevorstehenden Wahlen kann man gut beobachten, wie wichtig sich die einzelnen Völker nehmen. Jedes Volk, jedes Land hält sich für den Nabel der Welt. Die Briten wollen die EU verlassen, die Schweizer wollen die Entwicklungshilfe zu den eigenen Gunsten kürzen, der amerikanische Blondschopf will eine Mauer zu Mexiko bauen und so weiter. Und wenn sich Regierungsvertreter mal dafür aussprechen, eine größere Perspektive einzunehmen, dann werden sie verhöhnt. Aus Gottes Perspektive spielen einzelne Völker keine Rolle. Sein Reich ist viel größer und es ist das einzig Wichtige. In Gottes Augen sind die Völker wie Stäubchen auf der Waage. Das hier ist eine Präzisionswaage. Das kann Lynette bestätigen. Sie kann im Bereich von Hundertstel Milligramm messen. Dennoch würde sie nichts anzeigen, wenn wir ein Stäubchen drauflegen. Für Gott sind die Völker der Erde wie ein Stäubchen auf der Waage. Unscheinbar. Deine Waage kann noch so genau sein, du wirst die Völker der Erde nicht drauf wiegen können. Er kann die Inseln im Meer wie Sandkörner hochheben. Ich stelle mir vor, wie Gott am Strand sitzt und eine Sandburg baut aus Inseln. Er hebt sie hoch wie ein Korn Sand. Er ist allmächtig. Die Völker sind ohnmächtig. Er lässt sich von ihnen nicht beeindrucken. Er zieht seinen Plan für die Welt durch und nichts geschieht auf der Welt, ohne dass er nicht sein Einverständnis dafür gegeben hätte. Gott sagt, schaut euch die Nationen an. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich kennt keine Grenzen. Ich bin so viel mächtiger als die Völker und ihre Herrscher. Im Vergleich zu mir sind sie nichts. Siehe, ich bin dein Gott. In Vers 22 schreibt Jesaja, hoch thront der Herr über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Schaut euch die Welt an. Gott ist größer als die Welt und alles, was in ihr ist. Alle fieberhaften Aktivitäten der geschäftigten Milliarden von Menschen machen nicht mehr Eindruck auf ihn als der Sprung einer Heuschrecke auf uns. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht für dich und mich persönlich interessiert. Jesus sagt, dass Gott jeden einzelnen Spatzen kennt. Und ebenso kennt er jeden einzelnen Menschen. Er kennt sogar die Anzahl Haare auf deinem Kopf, die kennst nicht mal du. Also Gott kennt dich besser als du dich selbst. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Denkt an die mächtigen Herrscher dieser Welt, deren Gesetze und Politik über das Wohl von Millionen von Menschen entscheiden und entschieden haben. Nebukadnezar, Alexander der Große, Cäsar, Napoleon, Hitler, Putin, Obama und Mutti. Gott ist größer als alle Großen dieser Welt. Er setzt die Herrscher ein und er setzt sie wieder ab. Er richtet die obersten Richter. Gott ist König der Könige, Herr der Herren, Richter der Richter. Und du brauchst keine Angst vor Regierungen zu haben. Er ist mächtiger als jede Regierung, jeder König, jeder Despot. Siehe, das ist dein Gott. Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er bei seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. In einer klaren Nacht den Sternenhimmel zu betrachten, ist eine Erfahrung, die wohl jeden Menschen tief beeindruckt. Kaum etwas gibt uns ein stärkeres Gefühl für die unendliche Weite und die große Distanz des Universums. Nichts führt uns besser vor Augen, wie klein und unbedeutend wir eigentlich sind. Alle Sterne sind in Gottes Hand und unterstehen seinem Befehl. So groß sind seine Macht und Majestät. Siehe, das ist dein Gott. Und im Gegensatz zu diesen Eigenschaften Gottes, die uns einen Hauch seiner Herrlichkeit vermitteln sollen, haben wir oft ein sehr kleines Bild von ihm. Heute wird stark betont, dass Gott ein persönlicher Gott ist, dein Freund und Helfer, dein Kumpel wie du und ich. Das kann dazu führen, dass wir Gott auf ein menschliches Niveau runterholen. Und das menschliche Leben ist tatsächlich in jeder Hinsicht begrenzt, räumlich, zeitlich, in Bezug auf unser Wissen, in Bezug auf unsere Fähigkeiten. Und wenn wir Gott nun auf eine Ebene stellen wie die Menschen, dann wird er jemand wie du und ich, schwach, unzulänglich, wirkungslos, fast mitleiderregend. In Wahrheit gibt es für Gott aber keine Beschränkung. Er ist ewig, unendlich, allmächtig. Er hält uns in seiner Hand, nicht wir ihn. Und wie der Bibeltext zeigt, scheine ich nicht der Einzige zu sein, der immer wieder mal strauchelt dabei, an Gottes Herrlichkeit festzuhalten. Gott kritisiert sein Volk dafür, dass es seine Herrlichkeit nicht erkennt und Gottes Eigenschaften auf die Unzulänglichkeiten eines Menschen projiziert. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Gott kritisiert, dass wir falsche Vorstellungen von ihm haben. Er lässt sich mit nichts vergleichen. Unsere Gedanken über ihn sind oft nicht groß genug. Wir rechnen nicht mit seiner unbegrenzten Weisheit, Macht, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Wir gehen in unserer Vorstellung von Gott viel zu oft von uns selbst aus und unseren Erfahrungen. Wir machen ihn zu unserem Ebenbild, anstatt dass wir uns zu seinem Ebenbild verwandeln lassen. Außerdem reden wir uns immer wieder ein, dass Gott sich nicht wirklich für uns interessiert oder sich um mich kümmert. Jesaja schreibt, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Das ist der Vorwurf, den das Volk Israel an Gott macht. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde, auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Gott kritisiert die Israeliten dafür, dass sie ihm mangelndes Interesse an ihnen unterstellen. Er weist sie wegen mangelndem Glauben zurecht. Er fragt, was ist euer Problem? Habt ihr gedacht, dass ich, euer Schöpfer, alt und müde geworden bin? Hat euch denn niemand gesagt, wer ich wirklich bin? Machen wir das nicht oft auch? Es ist jedoch falsch und respektlos, Gott vorzuwerfen, er würde uns vergessen oder vernachlässigen. Wie wollen wir Gottes Herrlichkeit sichtbar machen, wenn wir ständig an ihr zweifeln? Denk daran, er kennt sogar die Anzahl Haare auf deinem Kopf. Wie träge sind wir doch oft darin, Gottes Weisheit, Souveränität, Allmacht, kurz seine Herrlichkeit anzuerkennen. Also müssen wir immer wieder neu lernen und üben, seine Herrlichkeit zu sehen, darüber zu staunen und uns ab ihr zu freuen. Wir müssen seine Herrlichkeit erkennen und sichtbar machen. Und wenn wir Aspekte der Herrlichkeit erkennen und ihn dafür ehren, so rückt das automatisch unsere Perspektive zurecht. Das ist wie ein Paradigmenwechsel. Unsere Grundwerte ändern sich. Unsere Prioritäten ändern sich. Unsere Sicht der Dinge ändert sich. Wir sehen dann mehr auf ihn und weniger auf uns selbst. Und wenn wir seine Herrlichkeit sehen und sie wiederum sichtbar machen, erfüllen wir unseren Lebenssinn. Und unsere Probleme und Krisen werden plötzlich ganz klein. Das ist die Umkehrung von diesem Orangenbild, was ihr zu Beginn gesehen habt, wo die Krisen zurückzuführen sind auf ein falsches Gottesbild. Wenn wir das richtige Gottesbild haben, dann verschwinden diese Krisen von alleine. Ein Anlass, wo wir das als Gemeinde ganz praktisch und sehr intensiv tun, ist das Encounter-Wochenende. Unser nächstes Encounter für Männer findet statt Ende Oktober und ich lade alle Männer ein, dabei zu sein. Komm und lass dich vom Heiligen Geist verändern. Ihr Frauen müsst leider noch ein bisschen warten, aber das nächste Frauen-Encounter kommt bestimmt. Ich komme zu meinem Beispiel vom Anfang zurück. Ab dem Zeitpunkt, wo wir als Familie unser Mannheimer Abenteuer als Plan Gottes sahen, hat sich unsere Perspektive komplett verändert. Tatsächlich hat uns Gott mit allem versorgt, was wir brauchen. Und noch viel mehr darüber hinaus. Wir haben viele Freunde gefunden. Wir haben ein Haus des Herrn gefunden, in dem Gott schon einen Weg für uns vorbereitet hatte. Wir haben ein tolles Haus. Ich habe einen guten Job. Dort hat die Gelegenheit, ihren Traum vom Coaching zu verwirklichen. Die Kinder haben eine Umgebung gefunden, in der sie sich optimal entwickeln können. Rückblickend sehen wir Gottes Herrlichkeit in seinem Wirken und wir freuen uns darüber. Jonathan Edwards sagt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Gottes Herrlichkeit zu bejubeln heißt, sie sichtbar zu machen. Und damit erfüllen wir Gottes Auftrag für unser Leben. Ich möchte dich heute Morgen zu 3 Punkten für dein Leben ermutigen. Suche täglich nach großartigen Sinneseindrücken, Bildern, Gerüchen, Geräuschen, Geschmäckern, die dir einen Hauch davon vermitteln, wie herrlich Gott ist. Zweitens, ertappe dich dabei, wenn du Gott klein machst und weise es von dir. Lerne deine Gedanken zu erkennen, wenn du klein von Gott denkst. Und drittens, juble über Gottes Herrlichkeit. Erzähl anderen Menschen davon. Mach die Herrlichkeit sichtbar. Du wirst entdecken, wie Gott es segnet, wenn du den Sinn erfüllst, den er dir für dein Leben gegeben hat. So schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe. Dein Leben macht Sinn, deine Zweifel verschwinden, deine Prioritäten werden zurechtgerückt. Gott wird an dir arbeiten und er wird dich segnen. Und ich wünsche mir, dass wir alle diese Sehnsucht von Mose entwickeln. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das Worship-Team kann schon mal nach vorne kommen. Lass uns das mal alle laut zusammen sagen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Dieses Verlangen sollten wir täglich haben. Gottes Herrlichkeit ist auch in der Musik zu finden. Und deshalb wollen wir jetzt nochmal zu seiner Ehre singen. In 2. Chronik 5,13 heißt es, und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn HDH, das Haus des Herrn. Und ich sehe das jetzt prophetisch für uns und ich freue mich darauf, dass die Herrlichkeit des Herrn auch Haus des Herrn erfüllt, also HDH und jeden Einzelnen von uns. Herr, ich bitte dich, komm du, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Herr, wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Lass uns entdecken, wie groß du wirklich bist. Lass uns täglich danach suchen, dich mehr und mehr in deiner Größe zu finden. Verändere unsere Gedanken, verändere unsere Werte, verändere unsere Herzen und lass uns groß von dir denken und nicht klein. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du die Haare gezählt hast auf jedem Kopf, auch wenn es auf manchem Kopf wenig Haare sind. Herr, ich danke dir, dass du hier bist und deine Herrlichkeit uns erfüllt. Amen.